Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Ich treffe mich heute mit Sven Morlock, FDP, ehemaliger Wirtschaftsminister von Sachsen und aktuell Vorsitzender der Freibeuter-Fraktion in Leipzig, was FDP und Piraten beinhaltet, zum Thema Sofortmaßnahmenprogramm der Stadt Leipzig beim Klimanotstand. Werden übrigens alle Parteien befragt. Die einzige Partei, die sich bisher nicht gemeldet hat auf die Anfrage und es wahrscheinlich auch nicht mehr tun wird, ist natürlich die AfD. So, nun aber hören wir Sven Morlock im Gespräch. Hallo Herr Morlock.
Hallo.
Morgen.
So, am 9.7. sollte ja der Beschluss gefasst werden zum Sofortmaßnahmenprogramm. Davor ist ja schon einiges passiert. Hat da die FDP, wie sind da so die Abläufe gewesen, erstmal bis zum 9.7.? Wissen Sie da was?
Ja, eigentlich hat da alles angefangen mit Fridays for Future und der Diskussion über das Klima weltweit und die Frage, ob man in Leipzig einen Klimanotstand ausrufen soll oder nicht. Wir, also die Freibeuter, die FDP und die Piraten, waren der Auffassung, dass das übertrieben ist, weil wir ja Notstand eigentlich gerade in Deutschland mit anderen Zeiten in Verbindung bringen, also Notstandsgesetze. Ich glaube, eine ganz andere Situation. Und wenn man im Rahmen eines Notstands beschließt, dass Klimaschutz Priorität hat, dann heißt das, alles andere tritt hinter dem Klimaschutz zurück. Das ist ja letztendlich die politische Aussage von einer Prioritätensetzung. Und wir waren der Auffassung, dass in der Stadtgesellschaft auch andere Dinge eine Rolle spielen sollen, eine Rolle spielen müssen, dass man eben nicht alles letztendlich dem Klimaschutz unterordnen kann, zumal ja die Möglichkeiten der Stadt Leipzig selbst nennenswerte Beiträge, messbare Beiträge zur Rettung des Weltklimas zu leisten, sehr gering sind. Das war so der Ausgangspunkt und wir haben dann gesagt, wenn man schon einen Notstand aufruft, dann muss man auch was tun. Man kann nicht Notstand aufrufen und dann irgendwie mal im halben Jahr oder so mal gucken, wie es weitergeht. Und das hatten wir beantragt, dass letztendlich gerade beim Fahrzeugpark und bei den Dienstreisen massive Einschränkungen durchgeführt werden, nämlich dass Dienstreisen mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor an Sondergenehmigung bedürfen, also im Regelfall untersagt sind und dass eben auch die Neuanschaffung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, also nicht umweltbetrieben, also ist mit Gas oder Ökogas, dass diese Sachen alle verboten sind und Einzelfallgenehmigung durch den Stadtrat bedürfen. Das haben sie dann nicht richtig ernst genommen in der Verwaltung. Und dann plötzlich, da uns die Grünen und die Linken unterstützt hatten, gab es dann eine Mehrheit dafür. Und da hat man jetzt auch wirklich eine Maßnahme beschlossen, die doch innerhalb der Stadtverwaltung für eine gewisse Unruhe gesorgt hat.
Okay, also diese Maßnahme mit den Verbrennern für die Stadtflotte, sage ich jetzt mal kurz verkürzt, das ist auch konkret in dem Sofortmaßnahmenprogramm dann enthalten?
Das ist nicht nur im Sofortmaßnahmenprogramm enthalten, das ist schon auf unseren Antrag hin bei dem Beschluss zur Ausrufung des Klimanotstandes beschlossen worden. Das ist also schon längst passiert. Das gilt jetzt schon.
Grundsätzlich würden Sie aber sagen, also klar, das Wort Notstand, da haben Sie natürlich recht, das hat bei uns eine gewisse geschichtliche Bedeutung. Man kann natürlich schlecht sagen, okay, weil das Wort Notstand da mal verwendet wurde, dürfen wir jetzt nichts mehr zum Notstand erklären. Das ist ja erstmal nur eine Frage des Wortes. Lassen wir mal die Geschichte außen vor. Notstand ist einfach eine Situation, in der Not vorherrscht, in der man anders reagieren muss als im üblichen Fall. Sehen Sie die weltweite Klimasituation als so eine Situation?
Die weltweite Klimasituation ist tatsächlich bedrohlich. Man kann sich nicht darüber streiten, wie viel Prozent des Klimawandels menschgemacht sind, naturgemacht sind. Der überwiegende Teil ist sicherlich vom Menschen gemacht. Und das Problem, was wir in der jetzigen Situation haben, ist eben die relativ schnelle Veränderung. Wir haben ja Klimaschwankungen in der Menschheitsgeschichte schon viele gehabt, auch von weitaus größerem Ausmaß als über das, was wir momentan reden. Aber das Problem ist halt, das ist sehr schnell passiert. Das heißt, die Anpassungsmöglichkeiten an die Veränderungen sind sehr gering. Und man muss natürlich auch sehen, dass natürlich unser Planet in einer Art und Weise besiedelt ist, wie das vor einigen hundert oder tausend Jahren bei anderen Klimaveränderungen nicht war. Also die Möglichkeit, auch eine Zivilisation sich vielleicht durch Wegzug, durch Verlagerung von Dörfern, wie man das in der Geschichte ja kennt, an veränderte Klimabedingungen anzupassen. Das war ja vollkommen normal gewesen in der Menschheitsgeschichte.
Das stimmt aber nicht. Also die Klimazustände in weltweit sind konstant, seit es den Menschen gibt. Da hat sich nichts verändert. Das Regionale, klar, also vielleicht sprechen Sie auf die Kaltzeit im Mittelalter an. Das war eine regionale Verschiebung. Auf der einen Seite kälter, auf der anderen wärmer. Das Durchschnittstemperatur ist gleich geblieben. Diese Änderung, die wir jetzt erleben, ist tatsächlich, da müssen wir in ganz vielen Millionen Jahren rechnen, dass sowas schon mal war. Und in dieser Dimension der Geschwindigkeit tatsächlich nur ein einziges Mal, und das war ein Komet.
Also ich darf das jetzt widersprechen. Also die Klimaveränderungen, die wir auch in letzter Zeit auch in Europa schon gehabt haben, wenn man da in die Menschheitsgeschichte hineingeht, dann hat man da schon erhebliche Veränderungen. Letztendlich, wenn Sie sich mal im Mittelalter angucken, die Warmzeit, Hannibal ist über die Alpen gekommen, Ötzi ist im Eis gefunden worden, der hat sich ja nicht im Eis vergraben, sondern der war genau, wahrscheinlich irgendwo unterwegs gewesen, weil es dort eben kein Schnee lag. Da gab es schon die Veränderung. Das Problem ist, wir haben inzwischen als Menschen uns angesiedelt an den Flüssen, wir haben uns an den Küstenstreifen in Größenordnungen angesiedelt. Das heißt natürlich, der Klimawandel ist für eine Vielzahl von Millionen, von zig Millionen von Menschen von einer erheblichen Bedrohung, was im Verhältnis früher überhaupt nicht der Fall war. Kleine Siedlungen haben sich ständig aufgrund von Veränderungen angepasst. Und das ist die große Herausforderung. Und deswegen unterscheidet sich eben dieser jetzige Klimawandel von dem, was wir in der Vergangenheit gehabt haben. Und deswegen ist er tatsächlich auch eine Bedrohung, auf die man reagieren muss.
Natürlich haben Sie recht mit der Siedlung, dass das anders war. Aber tatsächlich, also da würde ich Sie bitten, Ihr Wissen aufzufrischen, diese Veränderungen, die Sie ansprechen, die Warmzeit zum Beispiel, wie gesagt, das waren Verschiebungen, weltweit gesehen Verschiebungen. Die Welttemperatur hat sich nicht verändert. Das passiert jetzt. Jetzt verändert sich die Welttemperatur insgesamt. Also ich sage mal so, vorher waren 3 Flaschen auf dem Tisch gestanden, 2 links, 1 rechts. Das hat sich verschoben. Heute stehen 20 Flaschen auf dem Tisch. Führt uns jetzt aber ein bisschen weit weg vom Thema. Am 9.7. ist dann dieser Beschluss, sollte dieser Beschluss zum Sofortmaßnahmenprogramm geschaffen, gefasst werden. Das ist nicht passiert. Warum aus Ihrer Sicht? Sie waren ja sicher dabei.
Ja, das liegt einfach daran, dass ein Stadtrat ehrenamtlich tätig ist. Stadträte haben alle einen Beruf, also die meisten zumindest haben Beruf, die arbeiten von morgens bis abends im Beruf und nehmen sich dann frei oder arrangieren sich mit ihrem Arbeitgeber, um dann eben die Termine, Stadtratssitzungen, Ausschusssitzungen wahrnehmen zu können. Und wenn man dann kurz vor einer Stadtratssitzung, also am Abend vorher, umfangreiche Änderungsanträge bekommt für ein Sofortmaßnahmenprogramm, dann überfordert das einfach die ehrenamtlich arbeitenden
Stadträte. Woher kamen diese Änderungsanträge?
Die kamen also teilweise von der CDU, die kamen in Neufassungen auch von den Grünen. Aber da ist man dann als Stadtrat, als ehrenamtlicher Stadtrat einfach überfordert. Das ist was anderes, wenn Sie im Bundestag sitzen oder im Landtag sitzen, da sind Sie wohl beruflich Politiker, da machen Sie von morgens bis abends nichts anderes. Aber wenn das eben im ehrenamtlichen Parlament passiert, dann kommt man eben an die Grenze, muss man sich auch was mal durchlesen. Wenn man dann 24 Seiten Synopse mit Änderungsanträgen auf den Tisch gelegt bekommt, dann geht das eben im Ehrenamt nicht mehr. Und deswegen war ich sehr froh, dass man letztlich endlich dann darauf verständigen konnte, das eine Woche später zu machen. Und das hat sich ja auch gelohnt, weil viele Fragen, die ja offen waren, auch rechtliche Fragen, Verfahrensfragen, die so spontan gar nicht beantwortbar waren, waren dann alle klar. War dann zwar trotzdem ein ziemlicher Abstimmungsmarathon, aber eigentlich relativ gut durchstrukturiert und bei den meisten Punkten gab es dann ja auch relativ klare Mehrheiten. Das heißt,
also sind jetzt schon beim 15.
Es war gar kein Dissensproblem gewesen, sondern es war einfach ein Problem, dass ehrenamtlich arbeitende Stadträte in der konkreten Situation mit der Vielzahl der Änderungsvorschläge und auch der Tragweite der Änderungsvorschläge überfordert waren.
Ja, das finde ich auch gut, dass Sie das nochmal erwähnen, weil das ist, glaube ich, sehr vielen Leuten gar nicht bewusst, dass man auf Stadtratsebene sogar tatsächlich ehrenamtlich arbeitet und dass die meisten Menschen tatsächlich auch noch einen Hauptberuf haben.
Genau, die Situation, wir haben eine Stadtratssitzung gehabt an dem einen Tag, da kamen dann die Änderungsanträge lagen vor, da saßen wir dann im Stadtrat und die Stadtratssitzung ging bis abends um 19 Uhr. Und die Fortsetzung war am nächsten Tag 14 Uhr. Und dann frage ich Sie jetzt, wie soll jemand, der berufstätig ist, von abends 19 Uhr, wenn er am anderen Tag arbeiten ist, bis mittags 14 Uhr in der Lage sein, sich mit den Dingen zu beschäftigen?
Sehen Sie dahinter ein Manöver? Weil ich meine, das muss ja den Abgeordneten auch klar sein. Also die sind ja auch alle ehrenamtlich.
Ich sehe dahinter kein Manöver, sondern ich denke, das ist einfach, ja, man, die Gremienarbeit ist eben schwierig. Auch Fraktionen haben Fraktionssitzungen und können eher Entscheidungen über Änderungsanträge erst treffen, wenn die Fraktionssitzung gewesen ist. Und wenn die halt erst 2 Tage vor Stadtratssitzung ist, dann kann die Entscheidung vorher nicht getroffen werden. Okay, ja. Das ist alles ein bisschen schwierig in den ehrenamtlichen Abläufen, weil eben Leute auch nicht immer auf Zuruf verfügbar sind. Also ich würde da jetzt kein Manöver dahinter sehen. Das ist einfach so und geht jetzt auch so, wenn man montags als Freibeuter Fraktionssitzung und da kommt es immer vor, dass wir halt am Montag Änderungsanträge in der Fraktionssitzung beschließen und dann wird er am Dienstag verteilt und dann gibt es eine Stadtratssitzung. Das sind dann die anderen, die Leidtragenden letztendlich. Ne? Nur von uns kommt dann halt nicht so viel. Nicht, wenn das immer ein Änderungsantrag ist und da irgendwo in einem Halbsatz ein paar Worte ausgetauscht werden, dann kann man das auch fassen noch, aber nicht in der Größe und auch mit den finanziellen Auswirkungen. Man muss letztendlich, wenn man was beschließt, das ja auch durchdrungen haben, wenn man verantwortliche Entscheidungen treffen möchte.
Das ist richtig. So, dann ist am 9.7. eben vertagt worden auf den 15.7. Und am 15.7. ist dann noch beschlossen worden. Aber was ist denn zwischen dem 9. und 15.7. dann konkret so passiert?
Also insbesondere ist passiert, dass es eine weitere Sitzung des Fachausschusses gab, in dem, also Umwelt und Ordnung, in dem man solche Dinge diskutiert werden und die Verwaltung hat eben auch nochmal zu den verschiedenen Änderungsanträgen ihre Verwaltungsstandpunkte dargelegt. Es gab in dem Ausschuss, in dem ich selber nicht dabei war, also hat unser Fraktionsmitglied, der Thomas Köhler Mitglied im Ausschuss ist, gab es aber die Diskussion und es wurden auch Dinge nochmal besprochen und dann wurde auch deutlich, was kurzfristig eben umsetzbar ist. Wir reden ja über ein Sofortmaßnahmenprogramm und was vielleicht auch nicht unzwingend in ein Sofortmaßnahmenprogramm hineingehört. Die Grünen waren ja dann bereit, bei einigen Punkten auch Prüfaufträge zu formulieren. Ich denke, das war sicherlich auch ein Problem gewesen, dass wir ja über ein Sofortmaßnahmenprogramm geredet haben, also über Dinge, die man gleich und sofort umsetzt und nicht über ein Klimaprogramm der Stadt Leipzig, wo man, sag ich mal, mittelfristige Ziele formuliert. Da hätte man viele Dinge, die heute die damals als Antrag gestellt wurden, die jetzt Prüfaufträge sind, hätte man natürlich als Zielstellung ein Klimaprogramm der Stadt ohne Probleme aufnehmen können. Aber als Sofortmaßnahmenprogramm quasi, na, ab nach der Sommerpause gilt, sind die Dinge dann halt ein bisschen schwierig.
Okay. Was hat denn die FDP konkret in der Zeit zwischen 9. und 15.7. dem Programm an Inhalt beigesteuert oder vielleicht auch andersrum dafür gesorgt, dass rausgenommen wird? Haben Sie da ein paar Beispiele?
Also ich kann jetzt da schlecht über die Beispiele sprechen, weil ich selber in dem Ausschuss nicht gewesen bin und auch nicht weiß, wie Thomas Köhler dort in dem Ausschuss diskutiert und agiert hat. Ich kann halt nur über die Fraktion insgesamt sprechen. Uns war wichtig gewesen, dass wir tatsächlich unterscheiden zwischen den Dingen, die sofort umsetzbar sind in einem Sofortmaßnahmenprogramm und den Dingen, die quasi als Zielstellung eher mittelfristig zu sehen sind. Ein schönes Beispiel ist vielleicht das Thema der dezentralen Energieversorgung. Ja, dass wir mehr Dezentralität benötigen, ist unbestritten. Dass wir diese Dezentralität auch mit Fernwärme organisieren wollen, ist sicherlich auch ein guter Weg. Und dass diese Fernwärme, wenn möglichst klimaneutral erzeugt werden soll, ist auch unbestritten. Ja. Dass man dann aber in ein Sofortmaßnahmenprogramm reinschreibt, dass man 100% auch des Stromes in einem Quartier dezentral erzeugt, und zwar mit erneuerbaren Energien, das schien uns dann zu weitgehend, weil wenn Sie dezentral Strom erzeugen wollen, was haben Sie denn heute für erneuerbare Energien verfügbar? Sie haben Windräder im Quartier in der Stadt Leipzig, ein bisschen schwierig. Photovoltaik, sicherlich in bestimmten Maßen machbar. Erdwärme, teilweise auch machbar. Und Biomasse.
Und Wasserkraft wäre noch.
Wasserkraft wäre auch, aber Wasserkraft in...
Haben wir jetzt hier nicht so viel.
Am Freiladebahnhof in Leipzig, auch ein bisschen schwierig. Da haben wir noch die Biomasse. Und dann haben wir ganz klar gesagt, Leute, es macht doch keinen Sinn, wenn wir über Stromerzeugung reden, jetzt die Biomasse mit LKWs von den Landkreisen in die Stadt hinein, in unsere Quartiere zu fahren, um dann dort mit dieser Biomasse hier regenerativen Strom zu erzeugen. Wenn man zum Beispiel bei der Technologie weiter ist, Power to Gas, man Wasserstoff zur Verfügung hat oder man dann eine Karbonisierung dahinter schaltet und sogar Methan zur Verfügung hat und das in ein Gasnetz einspeisen kann und dann tatsächlich, sag ich mal, regenerativ erzeugtes Gas zur Verfügung hat, um so ein BKW anzutreiben. Schöne Sache, auch regional im Quartier. Aber Biomasse mit dem LKW durch die Gegend fahren in der Stadt halte ich nicht für eine so gute Lösung. Da wurden ja entsprechend jetzt Prüfaufträge formuliert, dass da gab es entsprechende Veränderungen und deswegen haben wir auch zugestimmt, weil wir das als sachgerecht entscheiden. Ein Punkt, wo wir uns nicht so durchsetzen konnten, war die Frage, was passiert denn eigentlich mit den Mieten? Klar, wenn man Umweltauflagen macht, dann führt das dazu, dass der Wohnraum entsprechend teurer wird, weil die Dinge erstmal kosten.
Kosten, also die Umsetzung der Anlagen, die Umstellung
die
der
machen,
Anlagen.
Wenn Sie ein neues Quartier machen, neue bebauen und Sie wollen überall einen Passivhausstandard haben, Sie wollen regenerativ erzeugten Strom haben, Sie wollen regenerativ erzeugte Fernwärme haben und die ganzen Dinge, dann erhöht das erstmal die Baukosten.
Gut, das ist ein kleiner Faktor letztlich, der sich auf die Zeit dann nicht so auswirkt. Denn wenn man ja im Gegensatz die regenerativen Energien sind, wenn sie exakt gleich gefördert werden wie Kohle, erheblich billiger.
Das mag sein, nur wenn Sie jetzt doch die Wohnung mieten und der Vermieter, der bauen jetzt das, ja, und die müssen jetzt ihre Kosten für den Baujahr refinanzieren durch Mieten, dann haben Sie erstmal natürlich die entsprechenden Mehrkosten im Bau in einer höheren Miete, die Sie dann dort in diesen Quartieren bezahlen müssen. Das ist einfach so. Das kann durchaus sein, dass wenn man in der Perspektive erneuerbare Energien zur Verfügung haben und wenn wir dann eine CO2-Besteuerung bekommen oder in der Größenordnung, dass sich dann Dinge ausgleichen, weil dann natürlich, sag ich mal, die Nebenkosten in den Wohnungen entsprechend günstiger werden, als sie in anderen Wohnungen sind. Aber jetzt erstmal in der Fertigstellung, sage ich mal, reden wir Sofortmaßenprogramm, in 2 Jahren muss man davon ausgehen, dass die entsprechende Wohnung in der Miete teurer wäre, als wenn man normal bauen würde. Und da meinen wir, dass man halt in der Stadt Leipzig mit zweierlei Maß misst. Wir haben vor 4 Wochen oder vor 6 Wochen im Stadtrat Erhaltungssatzungen in einer ganzen Reihe von Gebieten beschlossen, wo es darum ging, das Milieu der Stadt, also des Quartiers zu erhalten. Das ist gemacht worden, um einen Mietanstieg zu dämpfen. Und da gab es restriktive Beschränkungen gegen Klimaschutzmaßnahmen.
Oder letztlich sind das ja auch politische Entscheidungen.
Die dort verboten wurden. Also zum Beispiel ist es so, dass alles, was über die NF hinausgeht an Klimaschutzmaßnahmen, an Energieeinsparungsmaßnahmen, zum Beispiel einen neuen Heizkessel im Keller und so weiter, nur dann erlauben möchte, wenn es eine staatliche Förderung dafür gibt, dann nicht, möchte man das nicht tun. Und da frage ich mich schon, wenn ich einen Klimaschutz, wenn ich einen Notstand ausrufe und sage, Klimaschutz hat Priorität, wie man dann in großen Teilen des Stadtgebiets den Klimaschutz einfach die Maßnahmen verbieten kann, weil die Mieten zu teuer werden und einen Monat später im Stadtrat die gleichen Fraktionen, die klar gesagt haben, Klimaschutz ist nachrangig, weil die Mieten zu teuer werden, dann sagen, naja, Klimaschutz ist vorrangig und was die Mieten dann, was das auf die Mieten aus, hier auf Auswirkungen hat, ist uns egal.
Wie steht denn da die FDP dazu?
Das ist dieselbe Fraktion, derselbe Stadtrat, in den Quartieren dürfen die Mieten nicht erhöht werden, Klimaschutz muss zurücktreten und in anderen Quartieren Klimaschutz forever, egal was es kostet.
Man hat einfach gefragt, wie stehen Sie dazu? Würden Sie jetzt sagen, Klimaschutz ist wichtiger oder die Kosten der Mieten sind wichtiger?
Letztlich. Ich bin der Auffassung, dass es der gesunde Mittelweg ist. Natürlich, wenn man in einem Gebiet Mieten beschränken möchte, wir persönlich würden das so nicht machen über Erhaltungssatzungen, dann muss man bei den Klimaschutzmaßnahmen dort einen anderen Weg gehen und kann nicht per se sagen, wie es in der Stadt so ist. Also wir schauen uns das gar nicht an, diese Maßnahmen im Einzelfall. Wir prüfen die nicht mal im Einzelfall, wir lehnen sie einfach ab. Das ist momentan die Haltung. Dass man dann immer noch zum Ergebnis kommen kann, dass eine bestimmte Maßnahme im Verhältnis der Kosten und damit auch der zukünftigen Mieten oder Mieterhöhungen und der Energieeinsparung vielleicht nicht vertretbar ist und dann auch nicht genehmigungsfähig, das kann ich ja nachvollziehen, dass man sie aber in dem einen Gebiet per se erst gar nicht prüft und verbietet und im anderen Gebiet zwingend vorschreibt, das erscheint mir für unlogisch. Da muss man einen Mittelweg finden, dass man eben nicht übertrieben Kosten verursacht, ohne die entsprechende Wirkung. Und dass man auch in den anderen Gebieten eben das Ziel, Mieten in der Stadt Leipzig in einem vertretbaren Umfang zu halten, nicht aus dem Auge verliert. Gut,
aber da kommen wir da jetzt sind wir sehr
ja
weit.
Gerade ja Mietgeschichten.
Das gehört aber damit dazu.
Es gehört dazu, ist aber ein Teil, was jetzt zu weit führt in dem
Man muss das insgesamt sehen und wir haben eben ein Sofortmaßnahmenprogramm und das ist eben das Problem, weil die Maßnahmen ja dann ab sofort gelten. Das ist genau das, was ich zu Beginn sagte zum Thema Klimaschutzprogramm. Wenn sowas als Zielstellung in die Entwicklung praktisch neuer Quartiere aufgenommen wird, die wir in 5 Jahren entwickeln, keine Frage, da kann man sich drauf einstellen.
Also man kann verkürzt sagen, das ist im Sofortprogramm
falsch, wäre aber grundsätzlich
richtig. Wir haben jetzt drei große Baugebiete, die wir gerade entwickeln. Das ist das Freiladebahnhof, das ist der Bayerische Bahnhof, das ist westlich des Hauptbahnhofes. Gibt es weitgehende Planungen, auch von schon Vereinbarungen mit Investoren. Da kann ich jetzt nicht mit dem Sofortmaßnahmenprogramm kommen und alles wieder aushebeln. Das funktioniert nicht.
Na gut, das ist auf jeden Fall schwierig, das ist klar. Ich meine, hier treffen verschiedene Absprachen aufeinander, treffen verschiedene Ströme aufeinander. Das ist ein bisschen reibt.
Völlig klar. Das Ergebnis ist inzwischen ein vernünftiges geworden, weil man genau hier die Abstufung hinbekommt.
Okay, das ist ja gut. Grundsätzlich mal, es gibt auch wieder sehr vereinfacht gesagt, zwei Denkweisen in unserer Wirtschaftswelt. Die eine ist, ich will jetzt Erfolg und ich will jetzt Gewinn machen. Ich will jetzt, was in 200, 150 oder 50 Jahren oder für unsere Kinder passiert, ist jetzt erstmal sehr weit weg. Die andere Seite wäre zu sagen, ja, natürlich will man Erfolg, man will gut leben, man will einen gewissen Luxus, keine Frage, aber im Hinblick auf eine auch stabile Wirtschaft in die fernere Zukunft hinaus müsste man heute auch mal den einen oder anderen Schritt zurückgehen. Wo würden Sie sich da positionieren?
Letztendlich ist die Frage, wenn wir uns den Klimaschutz anschauen, wo ist das Geld am besten investiert? Wo erreichen wir eigentlich mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben?
Genau, aber langfristig oder kurzfristig?
Den höchsten, ja, sowohl als auch den größten Beitrag für den Klimaschutz. Da bin ich jetzt zum Beispiel schon der Auffassung, dass wir bei all den Problemen, die wir in Deutschland haben, im Bereich Klimaschutz ein relativ hohes Niveau haben. Wenn man mit demselben Geld, dass wir hier einsetzen würden, woanders Maßnahmen ergreifen würden zum Klimaschutz, hätten die einen weit größeren Effekt für das Weltklima.
Na gut, aber das darf uns ja nicht interessieren, was andere machen.
Nein, ich habe nicht gesagt, was andere machen. Was wir mit dem Geld machen. Das ist ja nicht so, wir können jetzt einfach sagen, wir haben jetzt...
Na, 9 Milliarden für die Kohleindustrie sehe ich jetzt nicht irgendwie als Klimaschutz.
Ja, man hätte ja genauso entscheiden können, man packt die 9 Milliarden Euro in einen Fonds, als Bundesrepublik Deutschland und investiert als Umweltschutz, als Bundesrepublik Deutschland mit den 9 Milliarden gezielt in Klimaschutzmaßnahmen woanders in der Welt.
Genau, das wäre eine super Maßnahme.
Das wäre viel effektiver gewesen, wäre viel besser für das Weltklima. Wir würden 9 Milliarden ausgeben, Deutschland bezahlt die 9 Milliarden. Aber wir hätten ein Vielfaches an Klimaeffekt gehabt, wenn wir das woanders in der Welt investiert hätten als bei uns.
Zumal wir auch in die falsche Richtung investieren. Also es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt Windräder in Deutschland bauen, wo es kein Wind gibt mit 9 Milliarden, sondern wir geben es der Kohleindustrie, die eine Industrie ist. Also meine Steuergelder gehen in eine Industrie.
Wir bauen die Windräder auch da, wo es wenig Wind gibt. Ich weiß nicht, wie die Diskussionen damals waren um die Förderprogramme. Jeder wollte im Prinzip Windräder haben, jeder wollte Windradförderung haben. Da gab es die Diskussion zwischen Baden-Württemberg und Norddeutschland, wie hoch die Fördersätze sind. Und da gab es dann abgestufte Fördersätze. Also die Windenergie in Baden-Württemberg wurde deutlich höher gefördert als die Windenergie in Niedersachsen. Mhm. Einfach deswegen, weil es sich sonst nicht rechnen würde, weil wir haben halt mal in Baden-Württemberg ein Gebirge in der Nord-Süd-Richtung, nämlich den Schwarzwald, das ein bisschen den Westwind abhält. Das, meine ich, sind ein bisschen unsinnige Klimaschutzmaßnahmen, wenn man quasi hier höheres Fördergeld für Baden-Württemberg hat, damit die auch ein paar Windräder haben können, die sich rechnen, anstatt das Geld eben dort zu investieren, wo es richtig was für das Klima bringt.
Das ist ein
Problem und dann auch die ganze Frage der Fristigkeit. Logisch ist, dass wir bei den Klimaschutzmaßnahmen nicht warten können bis in 50 Jahren. Das macht relativ wenig Sinn aufgrund der Situation. Das heißt, man muss schon jetzt entsprechende Maßnahmen ergreifen. Aber dennoch ist es so, dass natürlich alles auch in einem gesellschaftlichen Konsens stattfinden muss. Und da kommen wir eben zu dieser Frage, dass viele Menschen nicht verstehen, warum sie Einschränkungen in ihrem Leben machen sollen, wenn ja die Klimaschutzmaßnahmen gar nicht effizient sind. Ja? Also,
meine, na gut, es ist ja nicht so, dass alle nicht effizient sind, nur weil jetzt in Baden-Württemberg Windräder an der falschen Stelle stehen.
Es sind ja viele eben
nicht effizient. Es gibt sowohl als auch, wie mit allem natürlich. Also es gibt ganz schlecht wirtschaftende Unternehmen, es gibt sehr gut wirtschaftende Unternehmen. Es ist
natürlich auch immer eine Geldfrage. Ich meine, Sie können sich das sehr easy machen. Wer Geld hat, der reist klimaneutral. Ich sage, können Sie alle 14 Tage nach New York chatten und dann zahlen Sie eben entsprechendes Geld für die entsprechenden Fonds und dann können Sie mit einem guten Gewissen klimaneutral durch die Welt chatten.
Mhm. Ja. Ein ganz interessanter Punkt.
Das ist die Frage, deswegen ist das eben auch eine soziale Frage und da muss man diese Dinge eben auch mit berücksichtigen.
Finden Sie es dann genau in dem Punkt wichtig, dass man die Subventionen ändert? Weil es ist ja definitiv auch eine soziale Frage, ob meine Energieversorgung grün ist oder nicht. Also auch da ist Geld die Frage, was allerdings nicht daran liegt, dass grüne Energie teurer wäre, sondern dass sie viel weniger subventioniert wird. Also jetzt mal eine grobe Rechnung, wenn ich 10 Euro zahle an Strom und das geht an Kohlekraft, dann zahle ich 3 Euro an die Kohlekraft und 7 Euro an den Staat. Wenn ich 10 Euro an die Windenergie zahle, dann zahle ich 10 Euro an die Windenergie. Also ich bekomme wiederum mehr Energie zurück. Also die Subventionen sind sehr schräg. Sollte man genau um das Soziale mitzunehmen, um die armen Leute mitzunehmen, die jetzt sich nicht so viel leisten können, genau hier auch ansetzen und sagen, hey, wir müssen so subventionieren, dass sich gerade Energie, grüne ökologische Energie leistbar ist. Es ist ja technisch, ist es ja kein Problem. Wenn wir beides gleich subventionieren, ist das Grüne billiger.
Ja, letztendlich
künstlich gemachte soziale Verwerfungen.
Letztendlich muss das Geld irgendwo herkommen, egal welche Subventionen.
Es ist ja da, es geht halt um die Kohleenergie.
Bezahlt. Naja,
Subventionen.
Also ich sehe jetzt momentan nicht, wo die großen Subventionen in die Kohleenergie
gehen. Jetzt als letzter Abschluss noch 9 Milliarden grundsätzlich.
Dass die 9 Milliarden ist die Subvention, um es zu beenden.
Das ist um zu beenden.
Deswegen kann man das nicht vergleichen. Also wir müssen dann schon praktisch Gleiches mit Gleichem vergleichen. Also die Frage ist, wie hoch sind die laufenden Subventionen, die wir, wenn wir die Kohle weiter betrieben hätten, jedes Jahr an die Kohle bezahlen würden. Das kann man mit
den... Habe ich jetzt keine Zahlen konkret, aber die sind öffentlich.
Das kann man damit vergleichen. Nicht? Oder nicht die 9 Milliarden, die passen hier nicht mit rein, weil das eine einmalige Sache ist zur Beendigung. Und die Frage wäre, wie hoch sind die laufenden Kohlesubventionen.
Genau, die habe ich jetzt nicht exakt im Kopf, deswegen habe ich das Beispiel genommen, aber die sind öffentlich einsehbar bewegen sich in diesem Bereich
eben. Da sage ich aber, da sind die laufenden Subventionen, die wir hier in Deutschland in der Kohle haben, sind angesichts der Tatsache, wie wir erneuerbare Energien subventionieren, nicht übersubventioniert.
Naja, wenn die Kohlestrom billiger wird, dadurch, dass mehr Subventionen da reinfließen als die ökologische Energie, nicht nur Windenergie.
Die Frage ist doch nicht, was vom Preis nachher hinten rauskommt.
Aber
die Frage ist doch, wie hoch die Subventionen sind, ist doch die entscheidende, wie viel Geld quasi hineinfließt in die Subvention. Also wenn Sie den Strom regenerativ erzeugen und wenn Sie den Strom über Kohle erzeugen, was kostet der Strom?
Die Sache ist ganz einfach. Wenn die Subventionen fließen so, wie gesagt, ich habe jetzt keine exakten Zahlen, die liegen aber offen da, dass durch diese Subventionen sinkt der Preis für Kohlestrom unter den Preis von Erneuern.
Das mag ja sein.
Das ist natürlich Sozialsteuerung.
Die Frage ist doch, wie stark subventioniere ich? Wird die Kilowattstunde erneuerbarer Strom stärker subventioniert als die Kilowattstunde Kohlestrom oder umgekehrt? Das ist doch die Frage. Und ich behaupte, die Kilowattstunde Kohlestrom wird weniger stark subventioniert als die Kilowattstunde erneuerbarer Strom.
Im Einfluss weiß ich es nicht, um ehrlich zu sein. Im Endergebnis ist es genau das, was ich gesagt habe. Aber da können wir gerne anders mal drüber reden.
Ich gebe Ihnen recht, dass erneuerbarer Strom teurer ist als der Braunkohlestrom. Aber der Braunkohlestrom wird per Kilowattstunde nicht mehr gefördert als der erneuerbare Strom. Also wenn wir sagen, wir subventionieren gleich, dann müssten wir die Subventionen entweder bei der Braunkohle erhöhen oder bei den erneuerbaren Energien absenken. Das ist nicht die Frage, ob das der politische Wille ist, aber müssen wir in der Diskussion eben entsprechend fair bleiben, wenn man diese Beträge mit berücksichtigt, weil in die erneuerbaren Energien, Wind, Kraft, also oder auch Photovoltaik, fließt da hinein, das, was der Staat an direkten Subventionen gibt, aber auch an den indirekten Subventionen, die wir ja alle über den Strompreis bezahlen.
Ja, bei der Kohle auch. Das ist ja überall der Fall. Aber das Ding ist,
ich weiß, dass wir entsprechende Steuern bezahlen. Wir zahlen Abgaben für erneuerbare Energien, EEG-Abgabe und die ganzen Dinge, KWK-Abgaben und die Sachen, die zahle ich, wenn ich bei der Braunkohle nicht.
Das ist mal klar. Wie gesagt, wir haben ja beide jetzt die Zahlen nicht exakt da. Wir können das Thema gerne noch diskutieren. Also fände ich auch interessant, weil Sie da auch sicherlich einiges mitbringen.
Aber die Frage ist wirklich, es geht darum, dass wir Subventionen, wenn wir argumentieren, Gleiches mit Gleichem.
Also ich bleibe bei der Behauptung, dass die Subventionen so angelegt sind, dass Kohle billiger ist als erneuerbare für den Konsumenten.
Von den Konsumenten, das ist richtig.
Und dass das ein sehr großes Problem ist, was aber natürlich jetzt auch...
Wenn man jetzt das ändern möchte, könnte man eben...
Anders subventionieren.
Müsste man die entsprechende Subventionen bei den erneuerbaren Energien erhöhen und bei den Kohle wird eigentlich fast nichts laufend subventioniert. Dann müsste man ja, das eben aus dem Staatssäckel bezahlen, müsste ja jemand bezahlen. Frage ist halt, wer.
Ja, da müsste man jetzt wirklich genaue Listen da haben, genaue
Zahlen. Dann ist Zahlen, die soziale Frage, wen belastet man damit?
Naja, also das Ding ist, dass
unterm
Strich ist ökologischer Strom in der Erzeugung, in der Haltung der Kraftwerke und in diesen entscheidenden Punkten, wo das Geld hinfließt, eben billiger als Kohle. Die Kohlekraftwerke sind teurer, das Erzeugen, das Rausholen der Kohle aus der Erde ist teurer als das Einzige, was momentan teuer ist, ist natürlich das Umstellen von zu.
Das spreche ich ganz massiv, weil es gibt keine Kohleförderung. Die Steinkohle, die wir...
Jetzt ging es ja nur um den Preis, also teurer.
Ja,
egal, wer
es bezahlt. Ja, aber das meine ich, es ist teurer. Und dann muss ich sagen, es muss dann jemand entscheiden, wo es herkommt.
Und wenn dann, Kohle ist teurer. Also Kohle, ein Kohlekraftwerk zu bauen, die gleiche Menge an Strom aus Kohle zu holen, ist teurer letztlich
als aus erneuerbaren.
Ist
nicht.
Da müssen wir uns, glaube ich, nochmal unterhalten, wenn wir konkrete Zahlen auf den Tisch haben.
Es gibt laufende Steinkohle. Wenn Sie Steinkohle aus Australien hierher importieren und damit ein Steinkohlekraftwerk betreiben,
was natürlich wird ziemlich unsinnig ist.
Ja, aber es wird nicht gefördert, es wird nicht subventioniert.
Ich rede von den heimischen Kraftwerken.
Ja, die heimischen Kraftwerke, die betrieben werden mit Steinkohle aus Australien, die werden nicht
subventioniert. Das, was gefördert wird, also wo wir hier zum Beispiel den Wald in Nordrhein-Westfalen abbaggern, das ist ja nicht Australien, das ist ja Deutschland.
Wir backen den Wald in Nordrhein-Westfalen ab und die entsprechenden Unternehmen haben eine Renaturierungsverpflichtung.
Okay, ja. Aber trotzdem geht es ja da um Kohle aus deutschem Boden.
Ja, aber natürlich, aber die Kosten für die Renaturierung müssen Unternehmen bezahlen, dafür geben sie entsprechende Bürgschaften ab und diese sind im Preis enthalten. Sie können ja nicht jetzt, dass die DDR-Hinterlassenschaft, die wir jetzt praktisch mit Staatsgeldern, mit zig Milliarden in den Braunkohlegebieten der DDR wieder in Ordnung gebracht haben, mit dem vergleichen, was an Auflagen vorhanden ist und was auch jetzt die Braunkohleunternehmen in der ehemaligen DDR bezahlen müssen, an Rücklagen bilden lassen für die Renaturierung der Tagebaue.
Das ist ja super spannend. Das Problem ist, dass wir tatsächlich hier zwischen mehr Meinungen hin und her pendeln, weil wir die Daten nicht da haben.
Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir eine Behauptung aufstellen und auch von der Behauptung weiter argumentieren.
Die Aussage,
Kohlestrom ist stärker subventioniert als erneuerbarer Strom, ist schlichtweg falsch. Und deswegen ist natürlich auch alles, was Sie an Fragen... Genau.
Haben Sie die Zahlen dazu da?
Die habe ich nicht da.
Sehen Sie, ich habe sie auch nicht da.
Aber dann
unterhalten wir uns gerne mit den
Zahlen. Macht das keinen Sinn, wenn wir dann Dissens haben über diese Fragestellung, darauf weitere Argumente oder aufzubauen, weil das natürlich von der Bewertung dieser einzelnen Frage
abhängt. Genau, das wäre mein Vorschlag, dass wir sagen, hier kommen wir jetzt nicht weiter, weil wir beide nur behaupten können. Beide sind wir uns sicher, dass wir die Zahlen grob im Kopf haben, aber haben jetzt eben faktisch nichts da. Wenn wir jetzt nicht weiterkommen, das wäre jetzt ein Vorschlag, tatsächlich wird es auch eine Podiumsdiskussion geben im August zu so einem Thema, also das sind Sie herzlich eingeladen. Ich würde jetzt nochmal zum Abschluss weder auf Sofortmaßnahmenprogramm noch auf Klimapolitik, Umweltpolitik zurückgehen, sondern ganz einfaches Ding. Der Podcast, der ja über das hier läuft, ist eigentlich gedacht, um weniger Politiker zu befragen, sondern Naturforscher, Klimaforscher, Wissenschaftler. Und da ist mir was sehr Interessantes aufgefallen. Sei das jetzt die Katharina Fabricius aus Australien, sei das der Christian Wild aus Bremen, sei das sonst wer irgendwo. Wen man auch immer nimmt, sei das Bienenforschung, Insektenforschung, sei es Korallen, sei es Umwelt, irgendwie Amazonas. Eigentlich völlig egal. Auf die Frage, wie kamen sie eigentlich dazu, sich jetzt, also zum Beispiel Randolf Menzel, Bienenintelligenz, wie kam es dazu, dass sie sich so für die Bienenintelligenz interessieren? Die Antwort unisono ist immer die gleiche, eine Kindheitserfahrung. Eine saß am Wasser, hat nicht die Schiffe, sondern die Fische angeschaut. Eine andere saß irgendwie bei den Käfern, hat sich die angeschaut. Würde mich jetzt einfach mal interessieren, je nachdem, wie ihr Bezug zur Natur ist, woher der auch kommt.
Also ich habe jetzt nicht einen speziellen Bezug oder ein spezielles, sag ich mal, Kindheitserlebnis. Ich bin jemand, der sich gerne mit der Natur bewegt, auch um Sport zu machen, joggen zu gehen, Fahrrad fahren. Also ich gehöre nicht zu denen, die, wenn sie ins Sportstudio gehen, dann auf dem Laufband sind. Ich gehe zwar auch ins Sportstudio, aber Laufen ist für mich dann was in der Natur, das Naturerlebnis, die frische Luft. Ich habe da auch keinen Kopfhörer da, um Musik zu hören, sondern mich geht es dann schon, die Natur zu erleben, Vögeln zwitschern zu hören. Das ist für mich Naturerlebnis und das genieße ich auch. Und das ist also ist mein Bezug. Ich habe es nicht ein Schlüsselerlebnis, dass ich jetzt zum Klimapolitiker geworden bin, würde ich mich auch nicht als solcher bezeichnen, aber natürlich ist für mich das Leben der Natur schon eine ganz wichtige Angelegenheit.
Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, wo Sie das besonders intensiv erfahren haben, irgendein Naturmoment?
Ja, also ich finde immer Naturmomente ganz dann besonders intensiv, wenn sie auch mit einer körperlichen Anstrengung verbunden sind. So, also wenn man...
Also da erleben Sie ja dann eher die körperliche Anstrengung.
Ja, aber das
also ich meine, das ist tatsächlich passives Erleben.
Nee, das ist schon aktiv. Ich finde, für mich ist hat Natur schon was auch was Aktives zu tun. Also nicht, ich sitze in meinem Liegestuhl auf der Wiese oder am Strand, was ja auch Natur ist.
Beobachte den Schmetterling.
Sondern für mich hat schon Natur was mit ja auch Erleben, sich erarbeiten, kennenlernen zu tun. Man genießt das, man hat neue Blicke, also... Ich nehme Natur, also gerade in den Bergen besonders bewusst war, weil man eben beim Wandern in den Bergen, das schon auch mit einer gewissen körperlichen Anstrengung verbunden ist. Man geht auch in Serpentinen, hat das Ergebnis, dass man irgendwie neue Blickfelder hat. Nicht? Wenn Sie irgendwo eine Ebene entlang laufen am Strand, dann sehen Sie stundenlang immer dasselbe. Das ist in den Bergen was ganz was anderes.
Also ästhetisches Erlebnis
auch. Genau, ästhetische Dinge, das finde ich eine tolle Sache. Ist man müde, dann setzt man sich hin, weil man ein bisschen Verschnaufpause braucht. Und ja, dann kann man, wenn das Wetter schön ist, sowas richtig in sich aufsaugen.
Genau, das sind so die Aspekte, auf die ich hin will, nämlich dieses, wenn man wirklich da sitzt, gerade mal aktiv nichts tut, sondern das wahrnimmt, was um einen rum passiert. Und klar, wenn man jetzt auf der Autobahn sitzt, dann nimmt man natürlich wenig Natur.
Aber es ist für mich ein anderes Wahrnehmen, als wenn ich jetzt sag ich, mit dem Auto irgendwo hinfahren würde zum Aussichtspunkt und dann aussteige und mich dorthin setze, ist für mich das Naturerlebnis, das wahrnehmbare Erlebnis, was anderes, als wenn ich da ein bisschen müde bin und mir so einen Schweiß von der Stirn wische und mich da hinsetze, dann nehme ich das, die Natur anders wahr.
Genau, das sind ja ganz einfache Prozesse, weil man halt einfach eine Anstrengung, Entspannung,
genau.
Und dann in der Entspannung ist man empfänglich.
Danke, die ist ganz besonders.
Okay. Und irgendwelche Tierarten, wo Sie sagen, die finden Sie sehr reizvoll, vom Fisch zum Insekt zum Säugetier?
Habe ich jetzt,
haben Sie Tiere zu Hause?
Ich habe keine Tiere zu Hause. Das liegt daran, dass ich Allergiker bin und gegen viele Dinge allergisch bin und da etwas aufpassen muss, wenn Dinge im Haus sind.
Katzenhaar und so weiter.
Ganz schlimm, ja.
Okay, Herr Moloch, ja, dann danke ich Ihnen erstmal für das Interview.
Bitte.
Und wünsche Ihnen die nächste schöne Wanderschaft. Das ist ja jetzt Sommer, vielleicht kommen Sie nochmal dazu.
Ja, ich habe jeden Urlaub auf einer Insel vulkanischen Ursprungs, wo man dann auch genau das tun kann, nämlich sich bewegen kann, mal ein bisschen berghoch, ein bisschen runter, schöne Aussicht. Da freue ich mich drauf.
Das ist schön. Ja, dann herzlichen Dank.
Alles Gute.